Ich lese aus der Bibel den 2. Mose, Kapitel 5 und 12. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk gehen, damit sie für mich in der Wüste ein Fest feiern können. Wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören und Israel gehen lassen sollte? Erwiderte der Pharao: Ich kenne diesen Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Vor dem Auszug aus Ägypten sagte der Herr zu Mose und Aaron: Dieser Monat soll für euch ab jetzt den Jahresbeginn markieren und als erster Monat des Jahres gezählt werden. Richtet der ganzen Gemeinschaft der Israeliten aus: Am 10. Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm für seine Familie aussuchen. Ist eine Familie zu klein, um ein ganzes Lamm zu verzehren, dann soll sie sich mit ihrem Nachbarn zusammentun. Berücksichtigt dabei, wie viel jeder Einzelne essen kann, damit nichts übrig bleibt. Sucht euch ein einjähriges, männliches Lamm ohne Fehler aus. Es kann entweder ein Schaf oder ein Ziegenböckchen sein. Haltet es bis zum 14. Tag des Monats gesondert von der übrigen Herde. An diesem Tag soll es in der Abenddämmerung geschlachtet werden. Diese Anordnung gilt für alle, die zur Gemeinschaft der Israeliten gehören. Nehmt etwas vom Blut des geschlachteten Lammes und streicht es an die Pfosten und die oberen Türbalken der Häuser, in denen das Lamm gegessen wird. Wenn ihr das Lamm esst, sollt ihr euer Gewand mit dem Gürtel hochraffen, die Schuhe anziehen und den Wanderstock bereitlegen, um reisefertig zu sein. Ihr müsst euch beim Essen beeilen. So sollt ihr das Passafest für mich, den Herrn, feiern. In dieser Nacht werde ich durch das Land Ägypten gehen und die männlichen Erstgeborenen aller Menschen und Tiere töten. Ich werde über alle Götter Ägyptens Gericht halten, denn ich bin der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr euch aufhaltet, wird ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen, und so wird euch das tödliche Unheil nicht treffen, mit dem ich Ägypten strafe. Dieser Tag soll für euch ein Gedenktag sein, den ihr in allen kommenden Generationen als Fest für mich, den Herrn, feiert. Das ist eine bleibende Ordnung. Fangt das Blut in einer Schale auf, taucht ein Bündel Isop hinein und bestreicht mit dem Blut die beiden Pfosten und den oberen Balken eurer Tür. Aber gebt Acht, danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter mit einer tödlichen Plage zu schlagen. Wenn er das Blut an den Pfosten und am oberen Balken der Tür sieht, wird er dort vorübergehen und dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten.
Ja, danke Melissa. Danke für diesen Text, der vielleicht bei euch schon so manche Fragezeichen aufwirft. Was ist das für ein Text? Was habe ich da gerade gehört? Worum geht's denn da? Erstmal vorweg, hallo von mir. Ich bin Tobias. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Pastor zusammen mit Aaron hier bei Mittendrin und ich freue mich, heute hier zu sein und predigen zu dürfen, auch über diesen Text. Meine Frau heißt Renate. Ich weiß nicht, manche von euch kennen sie. Ich habe meine Frau wirklich sehr lieb und ich liebe auch den Namen von meiner Frau, aber der Name Renate ist oft eher ein Name, den Leute verbinden mit einer Frau, die schon ein bisschen älter ist. Und so gab es im Leben von Renate eine sehr lustige Begebenheit. Ich habe sie vorher gefragt, ob ich das erzählen darf. Also nicht, wenn sie jetzt bei den Kindern ist, erzähle ich jetzt was, sondern ich habe vorher mit ihr darüber gesprochen. Es gab eine Situation, bevor wir nach Cottbus gezogen sind, sind wir nach Potsdam gezogen. Und Renate hat dort eine neue Stelle im Krankenhaus angefangen. Und die ersten 3 Tage gab es da so Fortbildungstage. Da saßen aber dann irgendwie 100 Leute, die irgendwie neu waren oder irgendwas mitkriegen sollten. Und ihre Arbeitskollegen, die zukünftigen, die wussten, wir kriegen eine neue Kollegin und die heißt Renate. Und die 3 Tage vergingen so und dann nach diesen 3 Tagen war sie dann das erste Mal bei ihrem Team und ihr Team kam so auf sie zu und meinte: Ey, wir haben die ganze Zeit geschaut und geguckt, wer könnte das so sein? Wer könnte diese Renate sein? Aber wir haben die ganze Zeit nach so einer Frau Mitte, Ende 50, kurz vor der Rente geguckt und waren sehr überrascht. Nichts gegen Leute Mitte, Ende 50, aber es war eine sehr Überraschung, dass auf einmal eine Frau Mitte, Ende 20 vor ihnen stand und da in dem Team war. Und so ist das manchmal so. Ich glaube, wenn wir manchmal Namen hören, Dann machen wir uns irgendwie schon so ein Bild, wie sieht diese Person aus. Manchmal ist das so, und da bin ich tatsächlich oft sehr schlecht, so ein erster Eindruck, den man von der Person hat. Meistens mein erster Eindruck ist völlig falsch. Also ich habe einer meiner besten Freunde, als ich den das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, was ist das für ein Arroganter? Ich rede mal nicht weiter. Und ist jetzt seitdem einer meiner besten Freunde, mit dem ich mich regelmäßig treffe. Und ich glaube, wir haben manchmal so Vorstellungen und die sind aber nicht unbedingt immer so, wie diese Person richtig ist. Und ich glaube, so genauso wie es bei Menschen ist, haben wir, glaube ich, auch manchmal Vorstellungen, wie Gott ist. Und die sind aber vielleicht nicht immer so, wie er wirklich ist. Und ich glaube, es ist egal, ob du heute zum ersten Mal hier in einem Gottesdienst bist und sagst, boah, ich würde mich selbst irgendwie nicht als Christ oder gläubig bezeichnen. Ich glaube, jeder von uns hat trotzdem irgendwie so ein Bild. Okay, das ist, wie vielleicht Christen sagen, so, an so einen Gott glauben die. Und selbst wenn du vielleicht heute schon zum 100. Mal, nee, so viele Gottesdienste hatten wir noch nicht, aber schon sehr häufig bei einem Gottesdienst von mittendrin dabei warst, hast du vielleicht irgendwie ein Bild von Gott vor Augen und die Frage ist, ist das so, wie das wirklich ist? Und ich glaube, ein coolen Aspekt von dieser Predigtreihe, dieser Themenreihe, in der wir uns befinden, ist diese Gottesgeschichte, dass in dieser Geschichte nicht einfach nur bestimmte Aussagen oder Wahrheiten ausgedrückt werden, sondern Gott sich vorstellt durch Dinge, die passieren und wir entdecken können, okay, das ist vielleicht meine Vorstellung, aber so erzählt oder so zeigt sich Gott, wie er wirklich ist. Und wir glauben, dass das Auswirkungen hat, vielleicht auf unser Leben und vielleicht entdecken wir das. Aaron hat ja gerade schon erzählt, wo wir uns in dieser Geschichte befinden. Vielleicht war es ein bisschen viel und die Kinder noch ein bisschen laut. Also, es gibt quasi mittlerweile ein Volk Israel und das lebt in dieser Versklavung in Ägypten. Es ist, wenn ihr das mal lest, keine besonders schöne Zeit. Und eigentlich so 400 Jahre, also 400 Jahre ist eine lange Zeit, passiert erstmal nichts. Dieses Volk wird immer größer, es werden Kinder geboren und Kinder werden umgebracht, das hat Aaron schon gesagt. Und diese Versklavung läuft weiter. Und dann nach 400 Jahren beruft Gott wieder ein, so wie wir es bei Abraham gemacht haben, wie wir es letztes Mal gehört haben, einen Mann, nämlich Mose. Und er begegnet ihm irgendwie auf eine spezielle Art und Weise. Und Gott sagt zu Mose, Mose, dich beauftrage ich, dich berufe ich, dieses, mein Volk, diese Familie von Abraham, raus aus Ägypten zu führen. Und Mose erstmal so, nee, schön, dass du das von mir willst. Kannst dir jemand anderen suchen? Ich glaube nicht, dass ich erstmal das Volk, die mögen mich nicht so besonders und ich kann jetzt nicht zum Pharao, dem mächtigsten Mann, gehen und sagen, lass mal deine Sklaven los. Aber Gott bleibt dabei und stellt ihm noch Aaron zur Seite, so wie ich auch Aaron zur Seite gestellt bekommen habe hier. Und die beiden mutig gehen sie los und gehen zum Pharao. Und ich lese euch nochmal diese ersten zwei Verse, die auch in der Textlesung waren, vor, was sie dann dem Pharao sagen. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten zu ihm, so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk gehen, damit sie für mich in der Wüste ein Fest feiern können. Wer ist der Herr, dass ich auf ihn hören und Israel gehen lassen sollte, erwiderte der Pharao. Ich kenne diesen Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Also der Pharao hört da kommt halt irgendwie so der Mose an und Aaron und spottet, ja, schön, dass euer Herr das sagt, das interessiert mich nicht. Ich kenne diesen Herrn, euren Gott da nicht. Es ist mir auch ziemlich egal, ich werde bestimmt nicht, nur weil da irgendein Herr sagt, ich solle ziehen lassen, meine kostenlosen Sklaven, die für mich arbeiten, einfach gehen lassen. Und vielleicht, obwohl der Pharao das schon 4000 Jahre her ist, dass das gelebt hat, vielleicht stellst du dir manchmal eine ähnliche Frage oder auch wenn du heute hier bist und dich vielleicht jemand eingeladen hat, der Herr, Gott, kenne ich nicht, muss mich das interessieren, worum es jetzt hier geht, diese Geschichte, hat das irgendwas, es hat bestimmt nichts mit meinem Leben zu tun, mit Relevanz für die, so wie ich hier mein Leben gestalten will. Aber wir glauben, und da möchte ich dich heute herausfordern, dass dieser Gott, der auch hier in dieser Geschichte deutlich wird, ja, vielleicht doch mehr hat. Und haltet mal vielleicht so ein bisschen die Frage heute während dieser Predigt im Hinterkopf, wenn wir über diesen Text sprechen, wie ist Gott? Wie wird er hier eigentlich vorgestellt? Wer ist Gott? Und vielleicht so ganz anders wie unsere Vorstellungen, die wir manchmal von ihm haben. In der Geschichte geht es dann so weiter, das steht jetzt hier nicht bei euch abgedruckt, dass der Pharao halt Nein sagt und dann sagt Gott, okay, ich werde Plagen schicken. Vielleicht habt ihr das im Fernsehen irgendwie schon mal gesehen, Hollywood hat das schon mal ausgeschlachtet, das ein oder andere Mal. Ich werde Plagen schicken und es läuft eigentlich immer so ab, dass Mose zum Pharao geht und sagt, mein Gott sagt, du sollst das Volk ziehen lassen, wenn du das nicht machst, dann wird er Folgendes machen, da kommt so und sowas. Und dann der Pharao sagt, nee, interessiert mich nicht. Dann kommt diese Plage und der Pharao sagt, bitte hört, mach, dass es aufhört. Wenn es aufhört, dann lasse ich das Volk Israel ziehen. Dann hört es auf und dann sagt der Pharao, nö, sorry, hab's mir anders überlegt, jetzt ist ja alles wieder gut, ihr müsst doch hier weiterbleiben. Und das wiederholt sich und wiederholt sich, es kommt die nächste Plage und es geht immer so weiter. Und wenn man das so liest, dann wirkt das so, einmal ist es vielleicht auch ein bisschen verstörend, so Plagen, aber gleichzeitig wirkt das, wenn man das so liest, kommen da mal Heuschrecken, dann Frösche und sowas, wie so wahllose Strafen von irgendeinem Gottesbild, was schon aus vielen Generationen vor uns irgendwie da ist, ein Gott, der da irgendwas schickt. Aber wenn man genauer reinschaut, ist es gar nicht so wahllos, was Gott hier macht. In der Textlesung habt ihr es vorhin gehört, in Vers 12 fasst Gott sozusagen stellvertretend zusammen, warum er diese Plagen schickt. Und er sagt, ich werde über alle Götter Ägyptens Gericht halten, denn ich bin der Herr. Also er geht nochmal, ich bin der Herr. Das, was der Pharao so hört, wer ist das? Und man kann das vielleicht so verstehen besser, die Ägypter, die hatten damals Götter für alle Lebensbereiche, die es so gab. Also es gab einen Gott für die Fruchtbarkeit des Landes, es gab einen Gott, der für das Vieh zuständig war, für Gesundheit. Und selbst der Nil, der Fluss, der durch Ägypten floss, war für sie, wurde verehrt wie ein Gott. Und er war der Gott, der das Leben bringt, der das Wasser, das Leben bringt. Und was Gott eigentlich mit diesen einzelnen Plagen tut, ist, er zeigt den Ägyptern und dem Pharao, weißt du was? Eure Götter, die ihr hier verehrt, sind eigentlich nichts gegen den, der ich bin. Und das Erste, und damit fängt er an, ist direkt dieser wichtige Gott des Nils. Das Erste, was er macht, ist, das lesen wir, er verwandelt den Nil in Blut und es wird zu einer stinkenden Kloake, die man nicht mehr trinken kann. Und er sagt eigentlich damit, der bin ich. Ich bin der Gott, ich bin der Herr, ich bin Herr über Wetter, Gesundheit, Ernte, Krankheit, Vieh, sogar über den Tod. Auf heute übertragen könnte man sagen, was Gott eigentlich sagt, ich bin der Herr über der Gott, über diese Weltgeschichte, über Weltpolitik, über die Börse, über Wirtschaft, Energieprobleme, Gesundheit, Umwelt und sogar den Tod. Herr über allen. Und das ist eigentlich hier in dieser Geschichte so eine Wiederholung von dem, was ganz, ganz, ganz am Anfang von der Geschichte passiert ist, wo irgendwie ausgedrückt wurde, dass Gott nicht Teil von dem hier ist, was wir in dieser Welt sehen, sondern darüber steht und es nichts gibt, wo er nicht irgendwie die Kontrolle drüber hätte. Und das ist das Erste, was Gott hier dem Pharao so ein bisschen wie als Antwort gibt. Ich bin Gott über allen, alles. Und so geht es dann weiter und es kommt zu dieser 10. Plage und das ist der Text, den ihr gerade von Melissa gehört habt. Mose geht so ein letztes Mal zum Pharao und sagt, Pharao, Gott hat mir gesagt, wenn du das Volk nicht ziehen lässt, dann wird diese letzte Strafe kommen. Aber der Pharao bleibt hart, hat das vorher miterlebt, aber sagt, nein, ihr müsst hier bleiben. Und Mose richtet dann den Israeliten aus, was passieren wird. Und ich lese nochmal Vers 12, dort heißt es, in dieser Nacht werde ich durch das Land Ägypten gehen und die männlichen Erstgeborenen aller Menschen und Tiere töten. Und genau das passiert auch. Schreckliche Vorstellung. Wir sehen hier Gott, der voller Zorn über Ungerechtigkeit richtet und straft, der ein allerletztes Mal zeigt, ich bin größer als die Götter der Ägypter. Aber was auch auffällt, ist euch wahrscheinlich jetzt nicht, weil ihr nicht den gesamten Text habt, aufgefallen, dass in dieser 10. Plage noch was Besonderes drin steckt. Denn von dieser Plage, so wie es hier heißt, sind alle betroffen. alle Menschen, alles Vieh, was in Ägypten lebt. Nicht nur die Ägypter sind bedroht, alle Menschen in Ägypten. Es gibt nur eine Ausnahme. Und ich lese euch nochmal Vers 22 vor. Da heißt es, aber gebt Acht, und das sagt Mose zu den Israeliten, danach darf bis zum nächsten Morgen niemand mehr das Haus verlassen. Der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter mit einer tödlichen Plage zu schlagen. Wenn er dann das Blut an den Pfosten und am oberen Balken der Tür sieht, wird er dort vorübergehen und dem Todesengel nicht gestatten, in eure Häuser einzudringen und euch zu töten. Jeder und auch die Israeliten, jetzt hier an der Stelle der zehnten Plage, würde dieses Gericht Gottes treffen, es sei denn, sie haben das Blut des Lammes an den Türpfosten. Das ist die Ausnahme und die Rettung für die Israeliten. Aber warum? Wenn man sich bis jetzt so die ganzen anderen Plagen anguckt, dann sieht man so, okay, bis jetzt konnte Gott sehr gut unterscheiden zwischen Ägyptern und Israeliten. Also es gab zum Beispiel eine Plage, die das Vieh getroffen hat, dass es krank geworden ist. Und da heißt es, nur das Vieh der Ägypter ist krank geworden und das der Israeliten nicht. Und Gott brauchte nicht, und das ist nicht, was der Text sagt, wie so eine Seehilfe. Die Vorstellung ist sowieso wahrscheinlich schon ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass Gott umhergeht und dann muss er diese Türen sehen, damit, hier wohnen die Israeliten, okay, dann kann ich weitergehen. Es ist mehr als eine Seehilfe oder eine Orientierungshilfe, damit Gott unterscheiden kann, wer Ägypter und wer Israeliten ist. Gott verschont hier die Israeliten auch nicht, weil sie doch die guten und frommen und lieben Menschen waren und die Ägypter ja nur die Bösen. Das wird später in der Bibel irgendwie deutlich. Es gibt zum Beispiel einen Text ein bisschen später in Hesekiel, da heißt es über die Israeliten, da sagt Gott etwas über die Israeliten, die zu der Zeit in Ägypten gelebt haben. Und er sagt Folgendes. Sie, also die Israeliten, aber waren widerspenstig und gehorcht mir nicht. Keiner warf seine Götzenbilder fort. Sie wollten sich nicht von den Göttern Ägyptens trennen. Da hätte ich sie in meinem Zorn beinahe noch in Ägypten vernichtet. Wieder etwas, die Israeliten, die waren genauso. Nach diesen 400 Jahren, wo sie auch gefragt haben, wo ist vielleicht dieser Gott? Die haben die gleichen Götter verehrt an vielen Stellen, wie die Ägypter auch. Und hier in der zehnten Plage wird eigentlich etwas ausgedrückt, sodass es eigentlich alle trifft, dass auch die Israeliten, die zwar Gottes Volk sind, aber dass auch sie irgendwie ganz weit davon entfernt sind, wie man eigentlich leben sollte. Und wir sehen hier Gott, wie er zornig ist über diese Ungerechtigkeit der Ägypter seinem Volk gegenüber, aber genauso auch über die Israeliten. All das, wo die Menschen sich gegeneinander auflehnen, wo einander Unrecht tun, wo Menschen andere Menschen unterdrücken, ausbeuten, misshandeln, drückt dieser Text eigentlich aus, das hat nicht nur eine zwischenmenschliche Komponente. Wenn ich dem Aaron etwas Schlimmes tue, dann ist es nicht nur etwas, was zwischen uns steht, sondern in dieser großen Geschichte heißt es eigentlich, dass es immer etwas auch mit Gott zu tun hat. Wenn diese Geschichte stimmt und Gott der ist, der diese Welt gemacht hat, dann ist das, was ich jemandem antue, nicht nur etwas, das zwischen mir und der Person steht, sondern hier wird schon ausgedrückt, es hat auch immer etwas mit Gott zu tun. Schuld einer anderen Person gegenüber ist auch immer Schuld vor Gott, dem Herrn über allen, der das Leben gemacht hat. Und wenn ihr euch an die Predigt von Joel erinnert, wenn nicht, könnt ihr die auch nochmal nachhören auf unserer Homepage, dann wurde da so ein bisschen was klar, dass es so ein Problem in dieser Welt gibt und dass es nicht nur ein Thema ist für die besonders Schlechten, da wo wir sagen würden, okay, die Hitlers dieser Welt, sondern dass es eigentlich ein Thema ist, was uns alle angeht. Und Joel hatte da so ein Zitat aus einer Zeitung, wo eine Zeitung gefragt hat, was ist das Problem in dieser Welt? Und wo jemand einen Leserbrief geschrieben hat und gesagt hat, mit ein paar Worten, ich bin es. Und eigentlich so diese tiefe Wahrheit, die in dieser Predigt, in diesem einen Text rauskam, wir alle, wir sind das Problem. Wir sind alle, irgendwie stecken wir damit drin. Und das drückt dieser Text aus in dieser zehnten Plage, dass Gott zwischen Israeliten und Ägyptern hier unterscheidet, hat einzig und allein mit diesem Lamm zu tun, was hier auf einmal auftaucht. Nicht mit den tollen Israeliten. Es ist irgendwie eine Unterscheidung aus Gnade, die Gott den Israeliten entgegenbringt. So. Puh. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr schon bei der Textlesung gedacht, wo bin ich hier heute hingeraten? Jetzt meine Worte haben es nicht unbedingt gerade besser gemacht. Vielleicht das Frühstück war ja noch ganz nett. Danke, dass ihr mich hier eingeladen habt. Aber was ist das für eine fürchterliche, schrecklicher Schwachsinn, über den wir uns hier gerade beschäftigen? Also da sind wir doch hoffentlich schon Jahre, wenn nicht sogar Jahrhunderte darüber hinaus, uns mit solchen Sachen irgendwie zu beschäftigen. Ich habe vorgestern einen Podcast gehört, den ich immer mal wieder höre, wo es genau die beiden Sprecher genau das gesagt haben und sich darüber amüsiert haben. Ey, wenn man jetzt die griechischen Götter anguckt, da waren ja auch immer so ein bisschen lustige Geschichten und die Leute haben ja auch gar nicht geglaubt, dass es wirklich passiert ist. Aber die Christen, bis heute gibt es Leute, wie absurd ist das, die völlig unironisch denken, dass diese Texte noch irgendwie eine Wahrheit für ihr Leben haben. Das ist doch völlig absurd. Und vielleicht denkst du, okay, wenn das ist, wo ihr irgendwas glaubt an so einen Gott, dann will ich damit aber nichts zu tun haben. Vielleicht bist du aber auch schon öfter hier und eigentlich hast du gemerkt, irgendwie dieser Gott von den letzten Malen, was du vielleicht gehört hast, irgendwie da ist was, mich interessiert das, mich mehr damit zu beschäftigen. Und trotzdem merkst du gerade so, wenn das auch irgendwie stimmt und wenn das auch irgendwie ein Aspekt, ein Gott, der irgendwie zornig ist, dann weiß ich nicht, ob das wirklich etwas ist, was für mich ist. Und ich kann euch auch sagen, ich habe diese Woche mit dem Blick, dass ich hier nachher vorne stehe und euch vor mich habe, habe ich gerungen mit dem Text und habe gedacht, was ist das? Und ich glaube, eine Sache, das habe ich bei mir gemerkt, ist, die uns stört und die uns bei diesem Text vielleicht auch irgendwie böse aufstößt, ist diese Vorstellung von so einem Gott, der zornig ist, der richtet, der straft. Und ich glaube, das ist nichts, was wir wollen. Wenn wir uns überhaupt vorstellen können oder könnten, dass es einen Gott gibt, dann doch einen Gott, der liebt, der vergibt, der mir meine Sehnsüchte stillt. Ein Gott, der es gut mit mir meint, aber ein zorniger Gott, der Ungerechtigkeit straft. Und das Interessante ist, dass wir in Westeuropa, auch wenn wir in Ostdeutschland sind, glaube ich, gehören wir zu Westeuropa, Probleme haben mit so einem Gottesbild, wohingegen ein Gott, der vielleicht liebend ist, der gnädig ist, da haben wir eigentlich nicht so ein großes Problem. Aber das Spannende ist, dass das nicht allen Menschen auf dieser Welt so geht. Es gibt einige Kulturen und Menschen in anderen Regionen in dieser Welt, bei denen es genau umgekehrt ist. Für die es kein Problem ist, eigentlich zu glauben, dass es da einen Gott gibt, der Ungerechtigkeit bestraft, der richtet, der Unterdrückten auch Gerechtigkeit schafft. Aber ein Gott, der gnädig, unverdient liebt und vergibt, das ist ein Problem. Und man könnte jetzt die Frage stellen, so aus unserer erhobenen deutschen Sicht, sind diese Kulturen dümmer? Haben die es nicht verstanden? Aber wer will das beurteilen? Das wäre, glaube ich, ganz schön arrogant aus unserer Sicht, das so zu beurteilen. Und ich glaube, es zeigt etwas, wie stark wir doch in dem, was wir irgendwie wollen oder uns vorstellen können, wie stark wir doch auch von der Kultur um uns herum geprägt sind, jeder von uns. Aber ich glaube, nur weil wir aufgrund vielleicht unserer kulturellen Prägung Schwierigkeiten haben mit einem Gottesbild, wo ein Gott zornig ist und wo ein Gott richtet, heißt es nicht, dass es den nicht gibt. Und genauso, nur weil wir vielleicht aufgrund unserer kulturellen Prägung, Menschen vielleicht in anderen Kulturen oder vielleicht, ich weiß nicht, wo ihr herkommt, vielleicht Schwierigkeiten haben mit einem Gott, der liebt und der unverdient vergibt und sich Menschen zuwendet, auch wenn sie es nicht verdient haben und man da Schwierigkeiten mit, heißt es genauso nicht, dass es das nicht gibt. Denn ich glaube, in diesem Text, und da kommen wir jetzt noch ein bisschen zu, sehen wir, dass bei Gott eigentlich hier, wie er sich vorstellt, beides zusammenkommt. Er ist zornig und liebevoll und gnädig. Und mir haben geholfen, jetzt auch in der Vorbereitung der Predigt, glaube ich, zwei Schneisen, um das ein bisschen besser zu verstehen und auch vielleicht Gott ein bisschen kennenzulernen. Ich glaube, die erste Schneise, die uns helfen kann, ist, dass, glaube ich, wenn ich drüber nachgedacht habe, und vielleicht geht es euch auch so, wenn ich über Zorn nachdenke und das irgendwie auch so mir vorstelle, dann ist das erstmal grundsätzlich was Negatives. Und man hat vielleicht auch irgendwie so ein Bild von so einer blinden Wut, so jemand, der irgendwie um sich schlägt, aber das ist nicht das, wie die Bibel eigentlich Gottes Zorn beschreibt. Sondern eigentlich finden wir in der Bibel eigentlich so einen Zorn, wenn von Zorn gesprochen wird, etwas, was nicht ein Gegenteil zu Liebe ist. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das findet ihr auf der ersten Seite in eurem Programmheft, ganz vorne. Da sind zwei Zitate, aber das Zitat von Rebecca Pippert. Ihr könnt gerne mal mitlesen. Sie ist Autorin und sie hat Folgendes geschrieben. Was geht denn in uns vor, wenn wir miterleben müssen, wie das Leben eines Menschen, den wir lieben, durch falsche Handlungen oder falsche Beziehungen kaputt geht? Zucken wir höflich die Achseln, wie wir das vielleicht bei einem Wildfremden täten? Natürlich nicht. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Hass. Und die ultimative Form des Hasses ist die Gleichgültigkeit. Gottes Zorn bedeutet nicht, dass er mal eben so seine Wut kriegt, sondern dass er entschlossen gegen den Krebs vorgeht, der in den Eingeweiden der Menschen wütet, die er mit allem, was er hat, liebt. Starke Worte, finde ich, die sie ausdrückt. Das Gegenteil von Liebe ist Hass und die ultimative Form von Hass ist Gleichgültigkeit. Und ich glaube, wenn ich Unrecht miterlebe, wie Menschen vielleicht furchtbar leiden und es mich kalt lässt und es mir egal ist, es mich nichts angeht, und das ist eigentlich das Gegenteil von Liebe. Nicht, wenn ich zornig darüber werde. Da, wo ich mitkriege, und das hören wir leider in den Nachrichten zu oft, wo Kinder missbraucht werden, wo Minderheiten unterdrückt werden, wo diese Natur zerstört wird, wo Leute ausgegrenzt werden. Und ich dann vielleicht sitze in meiner frohen, heilen Welt als Christ vielleicht und sage, ja, ist halt so, und es nicht an mich ranlasse, dann ist das nicht das, wie eigentlich Gott sich das vorstellen, wie Gott in dieser Bibel vorgestellt wird, in dieser großen Geschichte. Wir sehen Gott als eine Person, die sehr persönlich Interesse hat an dem, was in dieser Welt passiert und es sie nicht kalt lässt. Und ich glaube auch, wir Christen sollten eigentlich bekannt dafür sein, dass wir aufstehen gegen Ungerechtigkeit, gegen Dinge, die in dieser Welt laufen, die nicht gut sind und nicht, wie Rebecca Pippert das hier schreibt, so diese ultimative Form des Hasses eigentlich zu leben, diese Gleichgültigkeit. Uns geht es ja hier gut. Wir haben ja ein leckeres Frühstück hier heute Morgen. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Das ist nicht ein blanker Wutausbruch, den Gott hier irgendwie kriegt, sondern ein Ausdruck seiner Liebe für sein Volk und ein Ausdruck seines Zorns über alle Ungerechtigkeit, die nicht zu ihm passt. Und das ist, glaube ich, so die erste Schneise, die helfen kann, dass Zorn und Liebe nicht Gegensätze sein müssen, sondern dass es oft eigentlich sehr miteinander verbunden ist. Aber ich glaube, es gibt eine zweite Schneise, die umso mehr, glaube ich, uns helfen kann und die mir geholfen hat. Und das ist dieses Lamm, was vorne schon auf meinem Programmheften steht und ihr vielleicht auch fragt, was hat es damit auf sich? Ich lese nochmal einen kleinen Abschnitt ab Vers 3. Richtet der ganzen Gemeinschaft der Israeliten aus. Am 10. Tag dieses Monats soll jeder Familienvater ein Lamm für seine Familie aussuchen. Sucht euch ein einjähriges männliches Lamm ohne Fehler aus. Haltet es bis zum 14. Tag des Monats gesondert von der übrigen Herde. An diesem Tag soll es in der Abenddämmerung geschlachtet werden. Nehmt etwas vom Blut des geschlachteten Lammes und streicht es an die Pfosten und die oberen Türbalken der Häuser, in denen das Lamm gegessen wird. Und dann in Vers 13, das Blut an den Häusern, in denen ihr euch aufhaltet, wird ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und so wird euch das tödliche Unheil nicht treffen, mit dem ich Ägypten strafe. In dieser Nacht trifft Gottes Zorn über Ungerechtigkeit jedes Haus in Ägypten. Und in dieser Nacht stirbt in jedem Haus jemand. Bei den Ägyptern ist es der Erstgeborene, so schrecklich diese Vorstellung für mich ist. Und bei den Israeliten ist es ein Lamm, das stellvertretend stirbt, ein makelloses Lamm. Und aufgrund dieses Lamms zieht für die Israeliten das Gericht an ihn vorüber. Und die Juden, vielleicht kennt ihr das, die feiern bis heute an Erinnerung an das, was da passiert ist, das Passafest. Und Passa heißt eigentlich vorübergehen. Also sie feiern, dass das Gericht an ihn vorübergegangen ist. Der Zorn Gottes ist aufgrund des Lamms vorübergezogen. Aber warum dieses Lamm? Und wenn wir in dieser Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass eigentlich dieses Lamm hier bei Mose in Ägypten eigentlich nur so eine Vorausschau ist auf ein ganz anderes Lamm. Dieses Tier kann natürlich nicht irgendwie als Ersatz gelten und gleichwertig sein mit hier irgendwie den Erstgeborenen der Ägypter und das Gottes Zorngericht tragen. Es ist eine Vorausschau auf ein Lamm, das sterben wird, damit Gottes Zorn die Menschen nicht trifft und vorübergeht. 750 Jahre später, nach Mose, nach dieser Situation, taucht wieder ein Mann in der Geschichte auf. Dieser Mann heißt Jesaja. Und dieser Jesaja, der sagt etwas und soll den Israeliten sozusagen was ausdrücken von Gott. Und er sagt Folgendes und schreibt etwas von einem Lamm in Jesaja 53. Ihm aber hat der Herr unsere Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Obwohl er kein Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war. Er ging in den Tod und ließ sich unter die Verbrecher zählen. So trug er die Strafe für viele und trat für die Schuldigen ein. Die Juden feierten bis Jesaja in diesen 700 Jahren jedes Jahr dieses Passafest. Und wer weiß, wie viele Lämmer in wie vielen Häusern in diesen Jahren gestorben sind. Hunderttausende vielleicht. Aber keins davon, meinte Jesaja, kein einziges. Denn aus, vielleicht habt ihr es gerade gehört, aus diesem S, dieses S, das Lamm, wird auf einmal ein Er, ein Mensch, ein anderer Stellvertreter, der alles ertragen sollte, was eigentlich die Schuldigen, andere verdient haben. Auf den Gott alle Sünden legt und den Gottes Zorn trifft. Aber wer ist dieses Lamm? Und noch einmal 700 Jahre vergehen, 700 Jahre mit der Frage, die auch die Leute hatten, wer ist das, von dem vielleicht auch Jesaja gesprochen hat? Und dann tritt wieder ein Mann auf. Er heißt Johannes der Täufer. Und ganz am Anfang vom Johannesevangelium, diesen Berichten über Jesus' Leben, begegnet dieser Johannes der Täufer, begegnet Jesus. Und ich lese euch einmal einen Vers vor. Da heißt es, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Plötzlich geht es hier direkt am Anfang, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, wenn ihr das gelesen habt, um dieses Lamm. Jesus ist das wahre Passalamm. Alle bisherigen Lämmer und Passafeste, die gefeiert wurden in diesen 1450 Jahren, 1500 Jahren, die haben eigentlich nur hingewiesen auf dieses ultimative Lamm, was da noch kommen sollte und dann 1500 Jahre später gekommen ist in Jesus. Und 1500 Jahre später ist es wieder Passafest. In Jerusalem ist alles los, alle feiern dieses Passafest. Feiert an einem Abend, nämlich den Abend vor seinem Tod, feiert Jesus mit seinen Freunden das Passafest. Und sie kommen zusammen und Jesus als Rabbi war derjenige, der diese ganze Zeremonie dann geleitet hat und die Worte gesprochen hat. Und er leitet diese Liturgie, aber er weicht auf einmal an einem Punkt von diesen normalen Worten, die gesprochen wurden, ab. Und er sitzt da mit seinen Freunden und redet auf einmal nicht mehr von Ereignissen, die vor 1500 Jahren damals in Ägypten passiert sind, sondern er fängt auf einmal an, von sich zu erzählen. Komplett gegen alle Regeln. Und er nimmt während des Essens das Brot, bricht es und sagt, das ist mein Körper, dieses Brot. So wie mein Körper ist dieses Brot. Und genauso wird er zerbrochen werden. Und dann nimmt er den Kelch, der auch Teil war von dieser Passa-Tradition, den dritten wahrscheinlich, nahm ihn und sagte, dieser Kelch ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Und er drückt damit eigentlich aus, ich bin dieses Lamm. Dieses Lamm, wo die ganzen Leute sich gefragt haben damals, wie kann das sein, dass das uns rettet, wo Jesaja da angekündigt hat, ich bin es, ich werde jetzt stellvertretend für euch sterben. Ich bin die Lösung, ich bin die Hoffnung, damit das, was damals in Ägypten passiert ist, euch nie wieder trifft. All das, was wir Menschen an Ungerechtigkeit in unserem Leben verursachen, Menschen darunter leiden, bewegt Gott. Es ist ihm nicht egal, es ist nicht einfach trivial, es ist schlimm. Und die Bibel bezeichnet das sogar, dass es so schlimm ist, dass wir nicht zu Gott passen, dass wir getrennt von ihm sind. Gott ist in einer guten Art und Weise zornig aus Liebe, aber sein Zorn trifft nicht uns, trifft nicht die Menschen, sondern trifft ihn selbst. Sein Zorn trifft Jesus, seinen erstgeborenen Sohn. Jedes einzelne Lamm, das bis dahin irgendwie makellos sein sollte, vielleicht ist das aufgefallen, als ich gehört habe, war so eine Vorausschau auf dieses eine makellose Lamm, nämlich Jesus, der als einziger ein Leben gelebt hat, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und so wie dieses Lamm, der Tod trifft, Gottes Zorn trifft, so trifft es Jesus, der den Tod stirbt, den er eigentlich nicht verdient hätte, sondern wir verdient hatten. Und so wie das Blut an den Holzpfosten der Tür die Israeliten damals rettete, war das eigentlich nur eine Ankündigung auf ein Ereignis, nämlich das Blut von Jesus, das an den Holzpfosten seines Kreuzes geschmiert war, weil er dort starb und rettet alle, die sich daran halten. Und das Lamm zeigt uns, dass Gott, und das hat mir sehr geholfen, nicht nur einfach ein zorniger Gott ist, nicht nur einfach ein mächtiger Gott ist, der Herr über alles, was in dieser Welt ist, sondern dass er gleichzeitig auch der ist, der dieses Problem in dieser Welt nicht sagt, okay, kümmert euch drum, sondern sagt, ich kümmere mich darum und sich selbst hingibt. Hier am Kreuz, das so wichtig ist für die Christen, dieses Zeichen, trifft Gottes Zorn und Gottes Erbarmen so zusammen. Jesus trifft Gottes Zorn und alle, die sich irgendwie daran halten, trifft Gottes Erbarmen, seine Rettung. Und der Pharao stellte am Anfang so die Frage, wer ist dieser Gott? Kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Und Gott stellt sich vor in dieser Geschichte als der Allmächtige, dem Ungerechtigkeit nicht egal ist, der voller liebende und zornige straft, Ungerechtigkeit bestraft, aber in dem Lamm den Zorn und die Strafe selbst trägt. Gott stellt sich vor als Lamm. Und wenn du dich fragst, wer ist Gott? Wer ist das? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Dann sehen wir, glaube ich, am klarsten, wie Gott ist. Gott in dieser Person von Jesus. Wo eigentlich diese gesamte Geschichte Gottes die ganze Zeit hindeutet. Und es gibt so viele auf diese eine Person, auf dieses Lamm. Dass Gott, Jesus Christus, für alle Schuld und Sünde stirbt und jeder, der an ihn glaubt, dann gerettet wirst. Diesem Gott bist du so wichtig, jeder Einzelne, dass er diesen Weg geht. Dass er nicht sagt, gleichgültig, dann macht doch euer Ding. Sondern, dass er selbst anpackt, dass es zu seinem Problem wird. Jesus als das Lamm, der Gottes Zorn trägt, zeigt dir, glaube ich, und zeigt mir, wie wichtig wir ihm sind. Er ist bereit, das Äußerste zu ertragen, damit wir es nicht müssen. Und dieser Text mag immer noch abstoßen. Und da sind vielleicht noch viele Fragen. Warum trifft es irgendwie die Ägypter trotzdem und wie kann das sein? Aber ich glaube, wenn wir es zulassen, dieser Spur nach diesem Lamm nachzugehen, dann zeigt es uns auch etwas von Gott, das vielleicht so anders ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber das uns, glaube ich, auch ein Teil von Schönheit zeigt. Und ich muss sagen, ich hatte viele Vorstellungen in meinem Leben schon von Gott. Und manchmal wünsche ich mir vielleicht auch manche Dinge anders, dass Gott anders wäre. Und wenn ich so einen Text lese und weiß, ich muss darüber predigen, denke ich mir, oh, ich würde auch gerne über irgendwas anderes predigen. Aber ich habe in dieser Vorbereitung gemerkt, dass dieses Lamm etwas ist, an so einen Gott will ich glauben. Und das ist schön, auch wenn da noch viele Fragen bleiben. Amen.